Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Stammtisch von der Fliegende Kellner. Mit dabei sind
Benny,
Kevin
und meine Wenigkeit, Sam.
Sehr schön gesagt. Wer ist noch dabei?
Ja, wir haben heute das große Glück, dass wir uns wieder treffen dürfen und unser, Moment, wie heißt's? Ich sag immer Groupie, Roadie, unser Roadie ist dabei, der Raffa.
Hi.
Oh, hey, man hört ihn sogar.
Man hört ihn sogar.
Ich fand die eine gerade ein bisschen fade. Ich bin enttäuscht. Sammy, wir haben mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Monate, ich glaube aber anderthalb Jahre, das trifft ziemlich genau, auf diesen einen Tag heute hingearbeitet, zusammen mit der Regierung. Wie unsere treuen Zuhörer wissen, nehmen wir immer donnerstags auf. Und wir haben wirklich mit der Mutti oben gesprochen. Du, Mutti, wir haben hier jemanden, der hat ein paar Biere. Wir möchten gerne eine Verkostung machen, aber um eine Verkostung zu machen, muss man zusammensitzen. Jetzt machen wir mal hin hier, Donnerstag, ihr wisst Bescheid, setzen wir zusammen, können wir uns nicht Donnerstag wieder regulär treffen.
Jetzt hat sie gesagt, mach mal auf.
Die Mutti sagt, ist okay,
Mutti, mein Junge. Ne? Die Mutti hat gesagt, ja, ist okay, aber eine kleine Regel gab es dann noch. Wir werden danach alle 5G empfangen können.
Ohne elektronische Zusatzgeräte. Rein mit dem Kopf.
Also, ja, sehr schön. Bitte Zuhörer, freut euch schon mal.
Ja, wir haben ein Bier-Tasting für euch vorbereitet, beziehungsweise das die große Ehre, mit jemandem zu sprechen, der das veranstaltet. Rufen wir mal einfach an, oder?
Na klar.
Wir mal.
Hi, servus.
Hallo.
Ja, vielleicht stelle ich mich kurz vor. Ich glaube, ihr habt ja schon angeteasert, dass es heute Bier gibt. Und ich hoffe, ihr seid auch gut für sich.
Aber wie?
Ich meine, heute ist ja auch ein besonderer Donnerstag. Ich bin Daniel, ich bin Braumeister und Gründer von Zingbräu. Eine kleine Brauerei, eigentlich eine Ein-Mann-Brauerei. Jetzt seit Januar sind wir eine Zwei-Mann-Brauerei. Also ein Wachstum von 100%. Sehr gut, ja, wir haben uns verdoppelt. Wir haben unseren Sitz in Weilheim-Tech. Das ist am Fuße der Schwäbischen Alb. Und seit 2018 brauche ich meine Biere. Und wie ihr es schon gesagt habt, mache ich auch Tastings. Um einfach den Leuten meine Bierspezialitäten und die Bierwelt allgemein näher zu bringen.
Okay, finde ich ganz, ganz toll. Schön zu wissen, dass man als eine Person Bier brauen kann. Das war mir nicht bekannt gewesen. Zumal du das ja auch wirklich, ich würde nicht sagen in Mengen, aber ja schon vertreibst, also auch wirklich verkaufst und Online-Shops. Und mir war nicht bekannt, dass man das als eine Person bewerkstelligen kann. Vielmehr interessiert mich die Frage, wie kommt man auf die Idee, selber Bier zu brauen? Ich meine, dass es jetzt im Handel nicht Biere gibt, die jeden Mund, ist uns allen bewusst. Aber wann sagt man, das kann ich besser, ich mache mein eigenes Bier?
Ja, also es ist so, dass ich jetzt nicht schon immer den Plan hatte, meine eigene Brauerei zu machen, aufzumachen. Sondern es kam so ein bisschen daher, also ich habe mich einfach für Genusshandwerk interessiert und auch für die Herstellung von Lebensmitteln und bin dann in Weinstephan gelandet und habe da mit meinem Diplom-Braumeisterstudium angefangen.
Das war 2018, richtig?
Naja, das war davor. Also jetzt muss ich gerade überlegen. Das muss 2014 gewesen sein.
Oh je.
Als ich mich dann eingeschrieben habe, also so direkt nach dem Studium, direkt nach dem Abitur meine ich. Und während der Zeit, als ich mich schon eingeschrieben habe, habe ich mich schon da so ein bisschen weitergebildet. Sprich daheim ein bisschen gebraut mit so kleineren Sets in der Küche. Dann natürlich irgendwann wurde ich aus der Küche verbannt von meiner Mutter. Ihr müsst euch vorstellen, dass, wenn man braut, dann riecht es ja auch dementsprechend.
Es duftet.
Ich würde auch sagen, es duftet. Aber natürlich, wenn man damit gar nichts am Hut hat, würde man sagen, es riecht ein bisschen streng. Aber natürlich für mich ist es der schönste Duft, den es gibt. Und dann wurde ich aus der Küche verbannt, bin dann nach draußen gewandert. Mein Brauset wurde immer größer. Ich war dann bei zwei verschiedenen Brauereien im Praktikum sozusagen davor und bin dann nach Weinstephan, habe da meine theoretische Ausbildung genossen. Sieben Semester Studium sind es. Ja, und dann während dem Studium hat sich das so ein bisschen ergeben, weil ich mich ja auch so insgeheim hat man natürlich als Baumeister immer den Wunsch, sich selbstständig zu machen und irgendwie eine eigene Brauerei aufzumachen. Aber man hat halt das Problem, so eine Anlage kostet halt nicht gerade wenig und man muss erstmal eine Möglichkeit finden, das sein Bier überhaupt brauen zu können. Da hatte ich das Glück, dass ich während meinem Studium schon eine Brauerei gefunden habe, die einen Braumeister gesucht hat. Dann habe ich das so mehr oder weniger als Ferienjob und als Studentenjob übernommen, die Brauerei. Und nach dem Studium, weil wir noch sehr viel Kapazität hatten und ich ja sowieso alleine die Brauerei geschmissen habe, während dem Studium habe ich dann die Möglichkeit ergriffen und habe die Brauerei gepachtet, die komplette Brauanlage, also so wie man auch eine Restaurantfläche pachtet, mehr oder weniger, und habe seither, seit 2018, da meine eigenen Biere auch gebraut.
Und Wahnsinn.
So bin ich eigentlich dazu gekommen.
Wahnsinn. Woher beziehst du deine Rohstoffe?
Meine Rohstoffe?
Das ist ja das Wichtigste.
Ja, also
sag mir jetzt keine Lieferanten, aber sag mir, wie du zu den Lieferanten gekommen bist, wonach du die aussuchst, worauf du Wert legst.
Also es ist so, dadurch, dass wir, ich sag mal, mengenmäßig einfach sehr wenig produzieren, vergleichbar mit anderen Brauereien, ist man, was so die Beschaffung angeht, so ein bisschen flexibler. Und da geht oft so ein bisschen einfach um das Bauchgefühl, das man hat mit den Lieferanten. Weil wir brauchen im Grunde genommen, also ein Rohstoff Wasser, den haben wir ja sowieso in der Brauerei liegen. Dann gibt es noch drei andere Rohstoffe, wo man dann wirklich schauen muss, wo man die herbekommt. Das ist das Malz, der Hopfen und die Hefe. Mhm. Beim Malz ist es so, da haben wir auch schon mal den Lieferanten gewechselt. Da gibt es mehrere größere Mälzereien in Deutschland, große und kleine, und die beziehen ihre Rohgerste von Bauern meistens in der Umgebung. Also wir haben in Deutschland das Glück, dass wir ja sowohl Gerste als auch Hopfen in Deutschland selber bekommen auf dem Markt. Mhm. Und deshalb die Mälzereien, die beziehen eigentlich auch so den Großteil ihrer Braugerste auch aus der Umgebung. Da habe ich dann erst mit, also arbeite ich so gerade mit zwei Mälzereien zusammen. Die eine sitzt bei Bamberg, die andere bei Heidelberg. Die eine ist eine sehr kleine familiengeführte Mälzerei, wo man auch wirklich Kontakt noch mit der Familie hat, die den ganzen Laden führt. Also es ist super interessant, und wenn da auch mal was ist, da habe ich immer ein ganz gutes Gefühl, weil man da auch direkt dann Sachen ansprechen kann, die vielleicht jetzt einem auffallen, die nicht so toll sind, wo man oder ja auch mal Sachen loben kann, wenn einem was gefällt an der Qualität oder so. Genau, und die andere Mälzerei, mit der ich zusammenarbeite in Heidelberg, das ist eine größere Mälzerei. Die hat einfach ein bisschen breiteres Portfolio und da kriegt man dann auch besondere Sachen, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt irgendwas möchte, was ja die eine Mälzerei nicht hat, dann kann man es da kaufen. Und das sind so die beiden Quellen.
Ja, das ist schön, das sind die Säulen, worauf du bauen kannst, naja.
Und auf die besonderen Rohstoffe, da können wir ja später bei den entsprechenden Bieren noch mit drauf eingehen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch immer schwer zu greifen, weil natürlich in Deutschland, also Bier ist einfach so ein deutsches Kulturgut und jeder denkt immer, man weiß sehr viel über Bier, aber tatsächlich, wenn man dann mal wirklich so ein bisschen hinterfragt, merkt man, dass sehr viele recht wenig über das Bier wissen. Und da will ich auch immer angreifen, weil gerade beim Rohstoff zum Beispiel gibt es so riesige Unterschiede.
Absolut, ja, absolut.
Und ich sag, das ist immer ein bisschen wie beim Kochen, weil wir haben vier Zutaten und der Rohstoff und nachher der Prozess macht dann wirklich den Unterschied aus. Und ich habe ja euch heute auch ein paar Biere mitgebracht. Da haben wir eigentlich so ziemlich alles drin, von hell bis dunkel, von leicht bis herb, bis von aromatisch bis ihr locker mit großer Drinkability. Also ja, da können wir uns nachher mal durchprobieren.
Machen wir auf jeden Fall. Jetzt warst du recht bescheiden gewesen. Du sagst die ganze Zeit, ihr seid eine relativ kleine Brauerei, was ich dir auch abnehme, mit relativ wenig, wie sagt man, mit wenig Erzeugnis. Also relativ wenig Biere noch, richtig? Kann ich das so ausdrücken?
Wenig Menge.
Genau, wenig Menge, genau. Jetzt sehe ich aber auf deiner Homepage, auf die singbräu.de, welche ich an dieser Stelle mal loben möchte. Die finde ich ganz, ganz toll aufgebaut, sehr schön strukturiert, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und da ist auch so eine kleine Map drauf, wo mir angezeigt wird, wo ich überall Singbräu erwerben kann. Du musst dich da nicht verstecken, also es sind schon ein paar. Ne? Also du bist ja auch schon in einigen Restaurants mit vertreten, wo das Bier angeboten wird. Und ein kleiner Pfeil wird mir angezeigt in Köln. Wie kommst du nach Köln? Ist ja verrückt.
Ja, das hat ein bisschen damit zu tun. Also ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich halt zumindest bis Januar die Brauerei alleine geschlossen habe, war so immer der Vertrieb natürlich so ist sehr schleppend gelaufen, weil natürlich als Braumeister denkt man immer so erst an die Produktion und an die Qualität der Biere. Aber natürlich jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß ja, man muss auch das Zeug irgendwo verkaufen. Ja. Und erst so in den, gerade so in der Corona-Zeit, als man dann wirklich mehr Zeit hatte, sage ich jetzt mal, in den Vertrieb zu gehen, weil einfach ja Tastings, Events etc. nicht mehr stattgefunden haben in dem Maße, ja, hat es sich so ein bisschen entwickelt. Und gerade Köln zum Beispiel, da habe ich gar nichts gemacht. Also der Laden in Köln ist auf mich zugekommen. Das hat so ein bisschen mit unserem Kölsch zu tun, das wir gebraut haben. Oder unser Bier nach Kölner Power, sag mal so. Und das ist irgendwie ja recht viral gegangen, sage ich jetzt mal. Also viele in der Craft-Beer-Szene haben das gepostet, probiert und auch für gut befunden. Und dann ist der Laden in Köln auf mich zugekommen. Und seither sind wir, also bin ich sehr froh, dass wir da einen Partner im Nordwesten haben, weil wir kriegen immer wieder Anfragen aus ganz Deutschland, warum das Bier nicht da und da steht. Und
klar, logisch. Wenn du den Punkt erreicht hast, dann bist du auf dem richtigen Weg.
Es ist schön, und, ja. Wir finden es wahnsinnig cool, weil wir es ja noch gesehen haben von Köln jetzt nach Heilbronn. Da bist du jetzt direkt in unserer Region drin. Wie kam es dazu? Hast du mehr oder weniger Kontakte hier in Heilbronn oder dir Kontakte aufgebaut? Oder ist es auch durch dein Studium und, sag ich mal, durch deinen Job dazu gekommen, dass du die Kontakte knüpfen konntest?
Also gerade haben wir in Heilbronn zwei Läden. Bei dem ersten Laden, da ging's, wurden wir auch selber kontaktiert. Also weil man muss auch sagen, gerade hier die Region Stuttgart, Esslingen, Heilbronn ist ja, was Crafty angeht, noch so ein bisschen Brachland. Weil wenn man nach München schaut, Frankfurt, keine Ahnung, Berlin, da ist das Thema sehr viel präsenter. Und ich glaube, da hatten wir einfach Glück, dass wenn man hier Crafty aus der Region eingibt, dann sind wir und noch ein paar Kollegen von mir halt so die Ersten, die man findet. Und gerade bei dem ersten Laden innerhalb von, die haben uns wahrscheinlich einfach dadurch gefunden, weil natürlich Crafty, das Thema wird immer größer, man will es regional beziehen und so ist es entstanden. Und gerade der andere Laden, das ist ja eine Crafty-Kneipe, die es innerhalb von gibt, da bin ich mehr oder weniger darauf gekommen, weil ich war zufällig in Heilbronn und bin durch die Stadt gelaufen und habe den Laden gesehen und habe gedacht, was, Craft Beer hier? da muss ich mal anfragen. Da hat es aber auch alles ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe, aber wir sind jetzt doch zusammengekommen und jetzt haben wir den zweiten Standort in Heilbronn sogar. Und den könnt ihr noch gar nicht einsehen auf der Website.
Richtig.
Das müssen wir noch nachfragen.
Kannst du an dieser Stelle mal erklären, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar, was die Definition von Craft Beer ist? Wir haben uns, bevor wir dich anriefen, darüber unterhalten und wir haben drei unterschiedliche Meinungen, was die Definition von Craft Beer ist.
Ja, also das Thema ist komplex, weil ihr müsst euch vorstellen, es gibt keine Definition von Craft Beer in dem Sinne. Es gibt sehr viele, die schon mal versucht haben, das zu definieren. In Amerika gibt es zum Beispiel eine Definition, dass ein gewisser Anteil, nur, beziehungsweise das muss halt so familiengeführt sein, die Brauerei. Die müssen so und so viele Sorten haben und den Ausstoß. Das ist so die Menge, also das ist so eine Definition, die es in Amerika gibt. Allerdings, in Amerika ist alles größer und auch ein bisschen anders wie in Deutschland. Das heißt, mengenmäßig wäre hier jede Brauerei, die es in Deutschland gibt, außer, ich glaube, zwei Ausnahmen, wären im Craft Beer-Bereich.
Okay, also von der Ausschussmenge. Für amerikanische Verhältnisse, genau. Ja.
deswegen tue ich mich dann natürlich schwer, weil ich halt denke, ja, also die großen Brauereien in Deutschland haben nichts mehr mit Craft Beer zu tun in dem Sinne. Also meine persönliche Definition ist einfach handwerklich gebrautes Bier.
Kann ich sagen, ein Craft Beer kommt aus einer Manufaktur?
Ja, also man muss sagen, selbst da ist es immer so schwer, die Grenze zu ziehen, weil wo setzt man da an? Weil zum Beispiel bei uns, wir sind ja jetzt so, sag ich mal, so am unteren Rand mit 400 Hektoliter im Jahr, die ich produziere, also 40.000 Liter. Das ist ja so wirklich in der Braubranche so gut wie nichts. Wir etikettieren ja zum Beispiel unsere Flaschen auch von Hand. Aber da muss man halt als Braumeister auch ehrlich sagen, wird das Bier dadurch besser, dass ich es von Hand etikettiere? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Also es schmeckt der Kunde nicht raus, aber alles, was davor ist, also den besonderen Wert liegen auf die Rohstoffe und auf die Frische des Produktes und so Verfahren, wie wir haben mit der offenen Gärung zum Beispiel, das sind alles so Punkte, die da einfach mit reingehören, einfach zu einem handwerklich gebrauten Bier. Okay.
Und auch gerade bei deinem Bier, ich meine, du hebst dich ja auch von anderen Bieren mit Sicherheit ab. Gibt es etwas, wo du sagst, da lege ich vielleicht ein bisschen mehr Wert drauf als andere oder das ist mein Unique Sell Point oder das macht mein Bier besonders?
Ja, also es ist ja immer, ich sag mal, es ist schwer, bei einem Bier wirklich das Rad neu zu erfinden. Weil ich meine, wie gesagt, wir haben die vier Zutaten, es gibt so viele Bierstile und heutzutage gibt es ja auch wirklich ist der Biermarkt ja schon sehr, 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 ich sag mal, gesättigt mit neuen Produkten. Aber ich finde, was bei mir, bei meinen Bieren immer wichtig ist, ist zum einen die Drinkability. Also es ist eine meiner Lieblingswörter auch, weil ich immer sage, ein Bier muss im Grunde genommen auch immer diese Drinkability haben. Du musst nach einem Schluck musst du Lust auf den nächsten haben. Also ich meine, euch muss ich ja nicht erzählen, ihr habt ja schon, ihr kennt euch mit Bierdurst ja gut aus, oder? Apropos Bierdurst, ich würde mir jetzt mal ein Bier aufmachen, wenn es in Ordnung ist.
Warte mal, sehr gerne mach das auf, wir würden dir gerne folgen, wir haben ja von dir ein, Tasting bekommen.
Probepaket, Tasting,
genau. Diese Tasting-Pakete sind übrigens alle auf deiner Homepage zu erwerben. Schaut einfach mal rein, schaut auf dem Webshop. Du bist so gütig und hast einen Rabattcode implementiert. Der heißt der fliegende Kellner. Einfach alles kleingeschrieben und zusammengeschrieben, dort eingeben und ihr bekommt 10% auf den gesamten Warenwert, der sich bei euch in dem Warenkorb befindet. Das können nicht nur Biere sein, sondern du bietest auch Klamotten, T-Shirts, Beanie, Hoodies und Caps an mit deinem wunderschönen Löwen-Hopfen-Logo. Kann ich das so beziffern?
Genau.
Ja.
Hoffendolde.
Genau. Schaut euch das an, schaut einfach mal rein, nutzt den Code und bestellt die Biere. Wir haben das größte Paket von dir bekommen, was du auf deiner Homepage angeboten hast. Und wie wir ja zu Beginn gesagt haben, sitzen wir heute zu viert hier. Da der vierte aber nicht redet, werden wir ihn jetzt missbrauchen, dass er uns die Biere aus dem Kühlschrank holen kann. Womit dürfen wir anfangen?
Also ich würde mit dem Pilz anfangen.
Sehr schön. Das haben wir sogar noch im Forster liegen.
Und unser Roadie springt.
können wir so eine Roadrunner-Musik jetzt rein implementieren?
Ja. Wäre auch was. Oder Speedy, die schnellste Maus von Mexiko.
Ja, das Problem ist aber, derjenige, der sich damit auskennt und das machen müsste, wäre derjenige, der es gerade macht und damit vielleicht ein Problem hätte.
Okay, gut, das ist ein Argument.
Was mich noch interessieren würde, wäre, ich meine, Craft Beer, wir in Deutschland haben ja das deutsche Reinheitsgebot. Ja. Unterliegt das Craft Beer oder wenn du jetzt in der bei dir auch, dass du sagen musst, du musst dein Bier nach dem Reinheitsgebot brauen oder hast du andere Regelungen oder hast du da gewisse Möglichkeit, da auf das ein oder andere zu verzichten oder fühlt man sich da einfach so an der Ehre ergriffen, dass man sagt, nee, das will man auf jeden Fall machen und beibehalten?
Also tatsächlich stehe ich so ein bisschen, so ambivalent zum Reinheitsgebot, weil auf der einen Seite ist es sehr gut, dass wir das haben, weil ich meine, das ist eine hohe Kunst, mit vier Zutaten so viele verschiedene Geschmäcker ins Bier zu bekommen und wenn man ein Problem hat, muss man das halt prozessseitig lösen und nicht nur durch den Rohstoff, weil natürlich könnte man, keine Ahnung, man hat jetzt ein Schaumproblem, dann könnte man dagegen steuern mit irgendwelchen Zusätzen oder das Bier ist irgendwie nicht herb genug, dann kann man das Bier im Nachhinein nachbittern oder so. Das sind alles Sachen, die man machen kann, wenn man nicht ans Reinheitsgebot gebunden ist. Deswegen, also für mich gelten die normalen Regeln. Ich habe auch nur die 4 Zutaten. Ausnahmen sind natürlich, wir haben 2-3 Sorten mal im Sortiment gehabt. Das sind dann aber auch keine Biere, weil die ja nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut sind, sondern alkoholische Fermentationsgetränke auf Getreidebasis. Das ist halt der Nachteil. Also sobald ich Kürbis, Gewürze oder Brot zum Beispiel verwende, ist es kein Bier mehr. Dann ist es halt ein alkoholisches Fermentationsgetränk. Also das ist so ein bisschen die Grauzone.
Dem Namen nach darfst du es dann einfach nicht mehr Bier nennen. Du darfst dich aber theoretisch austoben, wie du willst, solange du es nachher anders nennst.
Genau. Bierhaltiges oder bierähnliches Getränk. Oder wie machen es
die anderen? Und ganz ehrlich, ich war der festen Überzeugung gewesen, ohne dass ich da irgendwo ein Wissen hatte, dass ein Craft-Bier im Prinzip nicht dem deutschen Reinheitsgebot folgt, sondern immer noch mindestens eine weitere Zutat mit drin hat, weshalb ein anderer Geschmack zustande kommt. Ja, nicht kommen kann, sondern kommt. Sei es irgendeine Himbeere oder sei es irgendein Ingwer oder sonstiges dergleichen. Das war meine persönliche Definition von Craft. Aber ich freue mich, dass ich mich da geirrt habe.
Nee, also das hat tatsächlich auch gar nichts mit den Zutaten zu tun, weil die Frage kommt oft und dieses Missverständnis gibt es auch so ein bisschen, weil ja die Craft-Bier-Szene gerade in der Anfangsphase sich von dem normalen Bier, sag ich jetzt mal, sehr abgrenzen musste und da gab es genau die Sachen wie ein Bier mit Lakritze oder so. Aber mittlerweile geht es immer mehr dazu, auch weil das Know-how einfach da ist, mit den Rohstoffen selber zu experimentieren, neue Hopfensorten zu verwenden, neue Gerstensorten und oder neue Malzsorten und so halt einen speziellen Geschmack hinzubekommen, ohne dass man aus dem Reinheitsgebot raus muss.
Können wir jetzt mal loslegen. Deine Empfehlung entsprechend hat unser lieber Rafa, vielen Dank dafür, uns jetzt hier die Pilsner hochgebracht. Eure sind schon offen. Ich habe gedacht, ich heb mir das fürs Mikrofon auf.
Juhu.
Oh nein, verkackt.
Jetzt sehr schön, auf der Rückseite ist auch der Geschmack noch mit Punkten, mit Rauten definiert.
Sehr schön. Das Pilz ja, hat genau. Und auch ganz gut, die Whisky, dass es untergärig gebraut wurde, weil es gibt ja
Obergärig und untergärig gebraut,
wie genau. Wir es gelernt haben in der Gastro.
Vielleicht magst du es kurz erklären?
Nö, zum Wohl. Das war sowas, da war ich immer wieder raus.
Jetzt, aber jetzt tasten wir erstmal.
Glaube ich, kann der das uns am allerbesten und am verständlichsten erklären.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Ich muss jetzt mit mir selber anstoßen.
Schön.
Ja, unter- und obergärig. Ja, das ist so ein Begriff, der immer rumkursiert, aber ich finde immer, die meisten tun sich da wirklich schwer, das sauber zu erklären. Also man muss sich vorstellen, wir haben ja, wie gesagt, diese 4 Zutaten und eine davon ist halt die Hefe. Und bei der Hefe gibt es auch riesige Unterschiede, welche Hefe man nimmt. Also so ein bisschen, ja, da hat jede Hefe so verschiedene Eigenschaften beim Gären. Verschiedene Aromen bringen die. Manche Biere werden dadurch trüber, manche werden dadurch blanker. Hier beim Pilz habt ihr jetzt ein untergäriges Bier mit einer Hefe, die sich recht gut absetzt. Deswegen ist es auch so schön blank. Also wenn man das gegen das Licht hält, hat man nur so eine leichte Trübung. Und der Unterschied zwischen unter- und obergärig ist eigentlich der, obergärige Hefen haben ihr Temperaturoptimum ein bisschen weiter bei höheren Temperaturen. Mhm. Und wenn man mit höheren Temperaturen vergärt, kriegt man meistens mehr Fruchtaromen. Also jeder, der einen Weißen schon mal getrunken hat, kennt es ja, man riecht rein, man hat so ein bisschen Banane oder Nelke. Das kommt tatsächlich von der Hefe, weil die einfach warm vergärt und dabei mehr diese Fruchtester, sagt man dazu, bildet. Untergärige Hefen, genau die andere Seite, tiefere Temperaturen, klarere Aromen, weniger Frucht, mehr so dezente Schwefelnoten, und jeder, der so ein helles oder ein Pilz mal probiert hat, der merkt ja auch, man hat ja jetzt nicht diese krassen Fruchtnoten, sondern es ist ein bisschen klarer, aufgeräumter. Und das ist so der Unterschied.
Das habe ich von der Seite so noch nie gesehen, aber stimmt dir voll und ganz zu.
Und optisch beim Brauen heißt ja wirklich Ober- und Untergärig, das Obergärige, da treibt dieser ganze Schaum von der Hefe, die produziert ja die Kohlensäure und so weiter, das treibt alles nach oben und schwimmt dann quasi auf der Oberfläche von dem Bier und die untergärige, die sinkt tatsächlich auch im Tank ab und dann hast du eben weniger Schaum und das ist namentlich der Unterschied zwischen den beiden.
Also wenn man das auch unter dem Mikroskop sich anschauen würde, so eine Hefe, dann würde man bei der Obergärigen sehen, dass das so ein riesen wie so ein Netz aus Zellen ist und in diesem Netz bleibt sozusagen die Kohlensäure hängen und zieht die Hefe an die Oberfläche. Bei Untergärigen sind die Zellen immer so ganz einzeln und dadurch sinken die zu Boden, weil da halt keine Kohlensäure in diesem Netz sozusagen anhaften kann. Also rein zellbiologisch und mikroskopisch betrachtet ist das so der Unterschied. Ja, aber da kann man sehr tief gehen in das Thema Hefe, deswegen kommen wir lieber zum Bier wieder.
Genau, und wir haben jetzt ein untergäriges Pilz von dir. Ein gestopftes Pilz. Steht so auf der Flasche. Gestopft.
Hat das auch eine bestimmte Bedeutung, warum gestopftes oder einfach nur, weil es dir durch den Kopf gegangen ist?
Nee, ich habe gedacht, wir starten jetzt mal mit dem leichtesten Bier mit 4,2 Volumenprozent. Das ist so gerade im Sommer so mein Lieblingsbier, weil das einfach so ja so leicht ist und so, ich sag mal, easy to drink. Und auch so der perfekte Start wahrscheinlich, um jetzt so in diesen Donnerstagabend reinzustarten. der Unterschied zwischen gestopftes und einem normalen Pilz ist, dass wir den Hopfen nicht nur im Heißbereich verwenden. Also ihr müsst euch vorstellen, das Bier wird ja von uns gebraut. Und beim Brauen geben wir die Zutaten, wir erhitzen das, wir kühlen es ab, wir filtrieren, also läutern sozusagen. Und wenn man im Warmbereich oder im Heißbereich den Hopfen gibt, löst man die Bitterstoffe raus. Wenn man nach dem Kochen den Hopfen gibt, löst man so das Aroma raus. Mhm. Und beim Stopfen ist das Besondere, dass wir halt diese Fruchtaromen oder diese hier beim Pilz, diese grünen Aromen, ins Bier bekommen, weil wir im fertigen Bier nochmal sozusagen den Hopfen reinhängen. Und das nennt sich Hopfenstopfen, Dry Hopping, Kalthopfen. Und deswegen ist es ein gestopftes Pilz und kein normales Pilz.
Ich bin auch ziemlich überrascht von dem Geschmack jetzt. Wie der Kevin vorhin gesagt hat, du hast da in Punktesystem angegeben, 5 Punkte gibt's, Malz hat 2, bittere 5, Frucht 4. Es gibt sehr, sehr herbe und bittere Biere, die ich persönlich jetzt weniger mag. Obwohl das hier mit sehr bitter angegeben ist, finde ich das extrem mild.
Ja.
Es ist sehr, sehr mild, wirklich richtig schön suffig und ich merke da mehr von der Frucht als von der Bitterkeit.
Aber das Grasige kommt auch deutlich nochmal heraus.
Frisch also irgendwie, find, so ja, heu.
Ja, richtig.
Ja, gefällt also man mir, muss also auch sagen,
gefällt mir.
Man muss auch sagen, diese Bittere, die man sonst so kennt, also gerade bei so wirklich bitterem Pilz, ist ja meistens dieses Nachhängende.
Genau.
Dass man es trinkt und so die nächsten, den Rest vom Abend noch so dieses Pelzige auf der Zunge hat, mehr oder weniger. Mhm. Und das hat aber tatsächlich auch so ein bisschen damit zu tun, welchen Hopfen man nimmt und nicht unbedingt mit der Menge der Bittereinheiten, sondern so ein bisschen mit dem Grundbier. Und ich denke, hier, du hast schon so ein bisschen die Herbe auf der Zunge, klar, aber die Herbe bleibt nicht so lang. Und das ist halt da, glaube ich, so, ja, das, was es so drinkable macht, sage ich jetzt mal, dass man da einfach dieses leichte Herbe hat, aber man hat
definitiv das Verlangen nach dem zweiten Schluck, so wie du es vorhin schon gesagt hattest.
Und es hat einen gewissen Eigengeschmack, der deutlich hervorkommt, den ich aber jetzt schwierig finde zu beschreiben. Gerade wie du sagst, dieses heuige,
frische. Das Bier, das grenzt sich aus anderen Bieren. Also
ja,
das hat einen Wiedererkennungswert.
Es ist auf jeden Fall sehr eigen.
In einer schönen Art und Weise. Ohne jetzt irgendwie Schleichwerbung zu machen oder dir in den Hintern zu kriechen. Mir gefällt es wirklich.
Ja,
ich finde es interessant. Ich habe jetzt gedacht, okay, wir fangen mit dem Pilz an. Pilz kann ja jeder, aber dass es da doch so signifikante Unterschiede gibt, wow.
Und das Ganze ohne Himbeeren.
Aber ich bilde mir die ganze Zeit ein, irgendwie so ein bisschen Holunder zu schmecken. Oder
weißt du, was ich denke? Ich denke an diese CBD-Tropfen. Sorry.
Was hast du gestern Abend gemacht, Kevin?
CBD-Tropfen geschnüffelt.
Ja, das ist ein gutes, gutes Stichwort, weil der Hopfen ist ja sehr eng verbunden auch mit dem Cannabis. Also das wissen ja die wenigsten, aber der Hopfen ist sozusagen die Schwesterpflanze davon. Und daher kommen auch diese ganzen Fruchtaromen, weil der Hopfen je nach Züchtung halt mehr in diese grüne Note geht, sage ich jetzt mal, oder mehr in diese Fruchtnote. Und man kennt es jetzt wahrscheinlich auch so vom Hörensagen von diesen Coffeeshops, wo man dann so besondere Sorten bekommt, die irgendwie nach Erdbeere oder sonst was schmecken sollen. Und genauso ist es beim Hopfen eigentlich auch. Also da kriegt man dann auch so die verschiedenen Aromen rein. Und jetzt hier haben wir einen klassischen Tettnanger, der hat so eine schöne, grüne, moosige, grasige Note. Ich sag immer so ein bisschen, wie wenn du auf einer Waldlichtung stehst. Aber natürlich, wir kommen nachher bei den anderen Sorten so ein bisschen auch in die spezielleren Gefilde. Da geht es dann mit Fruchtaromen weiter oder Mango, Passionsfrucht. Ja, irgendwas in die Richtung.
Hat man denn mal versucht, ein Bier anstelle mit Hopfen mit Cannabis zu brauen?
Wäre ja kein Bier mehr, das wäre ja ein alkoholhaltiges...
Aber hat man das mal versucht?
Ich hoffe doch mal. In bestimmt.
Also, zwei Sachen gibt's da. Ich habe selber schon mal ein Bier mit Hanf probiert. Also jetzt nicht mit dem Cannabis selber, sondern mit dieser, ich glaube, der männlichen Hanfpflanze. Das hat aber so dermaßen so wie Mate so ein bisschen geschmeckt. So nach... Aschenbecher und und so ein bisschen auch so nach Sportsocken, so wie die riechen, und das hat mir gar nicht getaugt.
Nach Sportsocken?
Ja, also. Na, oha. Ich habe das probiert, auf der Messe war das, und der Sommelier hat es eingeschenkt, ohne zu sagen, um was sich handelt, und ich habe reingerochen und habe gesagt, es riecht wie ein Aschenbecher. Und dann hat er halt gesagt, ja, das ist mit Hanf gebraut. Also jetzt nicht, dass man davon high werden kann, aber das war also der Gag daran. Aber in den USA ist es jetzt schon Trend, dass man alkoholfreies Bier wie heißt denn das?
THC?
CBD?
Nicht, CBD, genau, ja, mit CBD anreichert. Versuchten schon die Ersten das auch mit THC anzureichern, aber da hat man gerade noch das Problem, dass in den USA dafür keine Regulierung gibt, wie das ist mit Produkten mit Alkohol und in einer anderen Droge sozusagen drin. Deswegen ist es da jetzt alles noch so sehr inoffiziell und im Graubereich, aber wenn es da mal eine saubere Regelung gibt, dann wird es auch auf den Markt kommen, denke ich.
Wo wir gerade auch bei verrückten Sachen waren, ich stelle mir das so vor, als ich angefangen habe mit dem Cocktails machen, haben wir auch viel ausprobiert und Sachen zusammengemixt, die eklig waren, die cool waren, die gepasst haben oder nicht. Und gerade so als Braumeister, da hat man auch die Möglichkeit, sich wirklich nach Herzenslust auszutoben. Hast du schon mal irgendwas probiert, wo so richtig in die Hose gegangen ist? Also das mit dem Cannabis war ja gerade was von einem Fremden, wenn ich das richtig verstanden habe, wo du nur probiert hast.
Ja, also das haben wir noch nicht selber gemacht.
Was war denn so dein größter Fehlschlag?
Ja, also meistens ist es nicht wirklich, dass das Rezept nicht passt oder so. Also da haben wir eigentlich noch nie so wirklich daneben gelegen. Was halt mal passiert, sind einfach so technische Probleme. Also dass irgendwie in einem Prozess ist uns mal die Pumpe ausgefallen. Dann hatten wir 1000 Liter verzuckerte Würze, die wir nicht mehr zu Bier machen konnten. Dann musste ich die von Hand aus dem Bottich rauspumpen, also so wie man das sich vorstellt, wenn man Benzin klaut. So hat man den Schlauch ausgezogen. Und dann hat es aber noch ein Happy End genommen, weil aus der ganzen Würze wurde Whisky gebrannt.
Ja, auch nicht schlecht.
Allerdings kann ich den halt erst in 4 Jahren oder in 5 Jahren probieren, weil er dann erst fertig ist, aber gut.
Geil, also sehr geil. Aber das Problem ist, wenn das jetzt geil gewesen ist, dann brauchst du ja wieder 5 Jahre, bis du einen Nachschub hast, oder?
Das Thema Destillation ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist, weil ich bin selber auch ein Fan von Spirituosen. Aber erstmal das eine, dann das andere.
Also so rezepttechnisch, sagst du jetzt, hast du dich noch nie so auf verrückte Art ausgetobt, dass irgendwas ganz Grauenhaftes rauskam, sondern du hast immer schon geguckt, dass du etwas brauchst, von dem du sehr sicher bist, da kommt was raus, was man trinken kann. Und dem war ja meistens so. Oder immer.
Also es ist ja auch so, dass man bei einem Bier, also ich sage immer so 80% von dem Bier kann man schon so antizipieren durch Berechnen und durch Erfahrungswerte. Also wenn ich einen neuen Hopfen habe, kann man sich da schon rantasten. Dann nimmt man mal zum Beispiel den Hopfen und löst den mal in einem Hellen auf oder so. Riecht mal rein, probiert es, schmeckt es, wie kommt da der Hopfen rüber. Solche Möglichkeiten hat man schon. Und da kann man schon ein paar Sachen so ausschließen oder so. Ja, zumindest mal so eine Richtung bestimmen.
Ah, ich habe.
Aber natürlich, so die 20% sind so, ich sag immer Magie. Natürlich, wenn man den Wein Stefan sagt, ja, die 20% Magie beim Bierbrauen, dann lachen die einen aus, weil eigentlich sind es nur Sachen, die man einfach aufgrund der Größe des Betriebs nicht wirklich bestimmen kann. Und weil das halt, wenn man jetzt jeden Tag, also irgendwie 10, 15 Testzüge machen würde, würde man das alles doch noch besser planen können, aber natürlich in dem Maßstab können wir das gar nicht planen, weil so ein bisschen handwerkliches Geschick und so muss halt doch noch dabei sein. Und deswegen sage ich immer, 80% ist Planung. Wenn die okay ist, dann wird daraus auch sicher ein gutes Bier. Und die 20% machen dann wirklich den Unterschied, wird es jetzt ein gutes Bier oder wird es ein sehr, sehr gutes Bier.
Ich habe meine Frage gerade falsch formuliert. Ich habe nach einem Bier gefragt, wo du schon mal verrückte Rezepte ausprobiert hast. Aber vorhin hast du ja auch erklärt, dass wenn andere Sachen drin sind, ist das kein Bier mehr, sondern ja, das, na wie hast du es genannt, auf Hopfenbasis gegärtes Getränk. Das heißt, theoretisch kannst du ja auch Sachen machen, wo du alles Mögliche mit reinmachst, Blütenpollen, Honig, was weiß ich was. Hast du in der Richtung schon mal dich irgendwie ausgetobt?
Ja, also wir haben ja, was für mich ganz neu war und auch spannend, war unser Butternut Ale mit Butternut, Kürbis und Gewürzen. Da muss ich sagen, da hatte ich schon richtig Respekt vor, weil ich gedacht habe, wow, ich habe noch nie ein Kürbisbier gebraut und dann brauchst du halt gleich 1000 Liter. Und es ist aber überraschend, also sehr, sehr, sehr gut geworden. Und also die Leute fragen jetzt schon wieder danach, klar, ich muss halt warten, bis der Kürbis geerntet wird, weil davor gibt es Bier auch nicht. Aber bei solchen Sachen bin ich immer froh, dass es dann doch was geworden ist, weil ich meine, hätte ich jetzt 1000 Liter Bier und es hätte gar nicht geschmeckt, dann müsste ich wahrscheinlich, das kannst du ja nicht mal deinen Freunden dann geben, weil die wissen ja, was sonst bei dir gibt in den Tanks.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es so, wenn ihr euch neues Bier überlegt oder ausdenkt, ist es mehr oder weniger so russisch Roulette, weil du auf jeden Fall immer 1000 Liter erstmal brauen musst. Und dann entscheidet sich es erstmal, wird's was oder was für die Katz? Oder ist es Eigenbedarf dann?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da halt rantasten kann. Also beim Hopfen habe ich euch ja schon gesagt, mit dem Hellen, dass man zum Beispiel so das einfach mal im Bier löst, so den Hopfen probieren kann. Oder auch bei einer Hefe. Wenn wir jetzt eine Hefe haben, mit der wir noch nicht gearbeitet haben, dann nehme ich einfach mal eine Würze, sag ich mal, von irgendeinem Bier, vergär die und guck, wie die, in welche Richtung die geht. Oder wir können auch natürlich kleinere Sude machen. Also ich habe ja immer noch die Anlage, mit der ich im Garten mal angefangen habe. Da kann man 60 Liter drauf brauen. Da werden auch mal so spezielle Sachen gemacht. Also wir haben da mal so ein leichtes Weizen gemacht, um das mal auszutesten und gleichzeitig haben wir es auch bei einem Wettbewerb mal eingereicht. Sowas kann man dann schon machen. Also es ist nicht immer so, dass man sagt, okay, jetzt machen wir 1000 Liter und dann schauen wir mal, was rauskommt, sondern
okay, weil so hat sich das gerade so noch angehört mit diesem Butternut-Bier, dass du gemeint hast, hey, hat man 1000 Liter mal machen müssen und man hat noch nicht mal gewusst, was eigentlich dabei rauskommt. Aber wenn du so natürlich noch die Möglichkeit hast, dir auch kleinere Mengen zu machen.
Das Butternut war übrigens sehr lecker. Das hatte ich bei der Hochschule Esslingen-Verköstung dabei. Entschuldigung, das kann man nachher rausschneiden.
kennt ihr noch diese Werbung? Ich weiß gar nicht mal, worum es ging. Ist auch irrelevant. Die besagte, mit einem Happ sind sie im Mund. So ähnlich ging es mir bei dem Bier.
Ich wollte gerade sagen, also ich trinke hier sehr gemütlich gerade und genieße das. Also empfehle aber tatsächlich, dass wir langsam mal die nächste Flasche probieren, weil Kevin, der hockt ja auf dem Trockenen schon wieder.
Ja, schlimm.
Nicht nur der Kevin.
Benny auch.
Und unser Roadie. Ja, normalerweise gibt es bei uns immer den Code bei so Tastings, dass man mit, gerade bei den Online-Tastings, immer so mit leerem Bier so ein bisschen winkt, weil man muss sagen, jeder hat so ein bisschen anderes Trinktempo Und ich habe da jetzt schon so ziemlich alle Erfahrungen gemacht, dass Leute schon nach dem ersten Bier irgendwie nach einem Zwischenbier gefragt haben im Tasting und gesagt haben, die machen sich jetzt noch eine halbe auf nebenher. Dann gab es Leute, die gar nicht hinterherkommen, deswegen ihr gebt einfach an, wann ihr durch seid. Dass wir, okay.
Also bei uns ist so die 3-Minuten-Regel ganz gut.
Ich wollte gerade auch gerade die Gretchenfrage stellen, beim wievielten Bier bist du denn jetzt gerade?
Jetzt kommt das zweite.
Nee, ich meine jetzt eigentlich den Daniel. Ach so.
Das ist gemein.
Also tatsächlich bin ich immer noch beim ersten Bier. Ich habe euch ja, glaube ich, 6 verschieden geschickt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig. Und wenn ich aber alle 6 jetzt heute mit euch gekostet hätte, dann hätten wahrscheinlich die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht viel davon, weil ich dann wahrscheinlich zum Lallen neigen würde.
Da den Feldtest deswegen werden wir heute starten und mal gucken, ob es uns so gehen wird oder nicht.
Hey, liebe Zuhörer, schön, dass ihr mal wieder reingehört habt in unsere Stammtischfolge. Leider müssen wir euch heute auch dazu sagen, wir haben eine ganz, ganz schlechte Nachricht für euch.
Wir sind fertig für heute.
Wir müssen unsere Folge leider splitten, weil wir wahnsinnig viel Spaß hatten, mit dem Daniel Singh zu quatschen. Es ist wahnsinnig informativ. Hört einfach rein, gebt euch beide Folgen. Es war der Wahnsinn. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, Kevin, sagt mir was dazu, bitte.
Na, bis in 2 Wochen zu der anderen Hälfte davon.
Ja,
hört das an. Was soll man da mehr dazu sagen? Bis nachher. Ciao.